Herzlich willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kjell und Nils.
Nils, bis März läuft jetzt immer Football.
So lange sogar?
Ja.
Schon viel zu lange.
Am Ende wahrscheinlich schon.
Das ist immer sehr positiv, denn es ist eine tolle Zeit. Ja. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass die Tage meistens wieder kürzer werden.
Oh ja, oh ja. Ich freue mich schon auf die Montagmorgenen und den Hangover danach. Ist der Game Pass schon eingestellt? Läuft er schon warm? Bist du ein bisschen Recap-Modus gerade? Guckst du dir Dokus an da drauf? Bereitest du dich schon drauf vor?
Ja, ich sag erstmal Hallo in die Runde. Und ich beantworte es tatsächlich mit Ja.
Ja.
Ich habe angefangen, die Hard Knocks In-Season-Serie zu gucken, der Indianapolis Colts, die letztes Jahr gefilmt wurde.
Ja.
Und es ist tatsächlich so ähnlich wie das von Amazon Prime, so das Format. Und es ist ganz cool. Aber einfach, wenn man es mitnimmt und sich denkt, yeah, Football, ich will mal so ein paar Highlights sehen.
Ja.
Und es ist ja auch irgendwie immer so, wenn man diese Szenen sieht, an den ein oder anderen Fetzen aus der Saison erinnert man sich doch irgendwie.
Ja.
Und dann siehst du dazu so ein paar Hintergrundinformationen. Ja. Das finde ich immer spannend, auch wenn es leider schon etwas her ist.
Ja, ist egal. Geil. Ich finde, sobald dabei fliegt, ist das immer schön zu sehen. Man freut sich über jeden Fetzen, den man mitnehmen kann. Auch ein herzliches Willkommen meinerseits. Wir wollen euch natürlich nicht vergessen, euch zu begrüßen. Wir haben heute eine pickepackevolle Folge und es gibt eine Fangruppe, die nennt sich die Green Gang Germany. Die werden wahrscheinlich nichts Neues heute erfahren, weil die so in dem Thema drin sind. Denn heute wollen wir uns wieder eine Franchise vornehmen und zwar die New York Jets. Warst du vorher schon im Bilde über die New York Jets? Wusstest du so ein bisschen, was da so abgeht oder war das auch für dich Neuland?
Sehr viel Neuland. Hätte mich gefragt, wann die gegründet worden sind oder wie lange die schon dazugehören, hätte ich dir das nicht beantworten können. Mhm. Ich hab so vor Augen halt ein paar alte Bilder, auch durch den einen oder anderen Spieler, den ich kenne, aber ich hätte jetzt dir auch nicht großartig was zu den Erfolgen oder was auch immer sagen können.
Ja. Ja, seitdem wir Football auch so super intensiv verfolgen, gehören die Jets auch eher immer zur grauen Maus und sind halt dabei, ohne groß Aufmerksamkeit zu generieren. Aus unserer Warte, glaube ich, heraus. Die Green Gang Germany wird das wahrscheinlich anders sehen, glaube ich. Aber dazu später mehr, denn jetzt wollen wir uns erstmal darum kümmern.
Was ist eigentlich?
Genau. Und jetzt ist die Frage, die ich an dich stelle. Wenn die Verteidigung im Moment des Snaps ein Foul verursacht, wie wird das bezeichnet und was passiert?
Das ist ja eine ausgezeichnete Frage. Ja, das, was du ansprichst, nennt man in Fachkreisen ein Free Play, ein freies Spiel. Oder man könnte nicht sagen freies Spiel, sondern ja eigentlich freier Spielzug. So ist es ja in dem Fall gemeint, das Wort Play. Und kommt tatsächlich daher, dass wenn die Defense einen Foul begeht, in dem Moment, wo der Ball von der Offense gesnappt wird, wird die Flagge geworfen und ist eigentlich halt eine Strafe, eine 5-Yard-Strafe. Was halt passiert wird, ist aber, dass die Offense in dem Moment so eine Art Vorteil hat und sagen kann, hey, ich kann den Spielzug einfach nochmal zu Ende spielen und mal gucken, was dabei rauskommt. Somit ist dann am Ende die Wahl, darauf hinzutreffen, habe ich jetzt irgendwie was Cooles erreicht, habe ich einen Ball an Mann gebracht, was mir mehr als 5 Yards gebracht hat, dann werde ich den Ausgang des Plays, des Spielzugs nehmen. Sonst habe ich vielleicht die Chance gehabt, das Risiko zu gehen, einfach das Ding mal völlig in die Tiefe zu werfen. Und alles, was dabei quasi herauskommt, wird eh zunichte gemacht, weil ich die Strafe akzeptiere und dann entsprechend 5 Yards bekomme, um den Versuch zu wiederholen. Bedeutet also, dass diese Risikobereitschaft letztendlich eigentlich größer wird und ich einfach sagen kann, naja, ist mir egal, ich kann einfach loslegen. So, mhm. Selbst wenn es eine Interception wird, wird es halt durch das Foul wieder zunichte gemacht. Ist also nicht so schlimm. Hat man auch häufig gesehen. Muss natürlich auch vom Timing her passen, dieses so Snap und zack, kommt halt das Foul. Das ist ja auch nicht so oft, dass es genau auf das hinausläuft. Aber ich erinnere mich daran, dass man das zum Beispiel bei Kansas City auch mal gesehen hat mit Patrick Mahomes und der dann einfach mal die lange Rakete auf Tyreek Hill oder so probiert hat. So, und es hat dann mal nicht geklappt, mal hat auch irgendwie was geklappt. Also es ist kann man tatsächlich sagen, so eine Art in dem Moment ist es tatsächlich so eine Art Vorteilsregel, wie man es vielleicht aus dem Fußball kennt, auch wenn es jetzt hier halt eben als Free Play deklariert wird.
Free Play ist aber nicht zu verwechseln mit freies Spiel und alle Regeln sind außer Kraft gesetzt. Fouls können auch trotzdem begangen werden noch und auch geahndet werden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Genau, es kann halt auch genauso sein, ja.
Genau.
Idealerweise verhält sich dann jeder so. Ja, genau. Idealerweise verhält sich dann jeder so, dass das auch von der Offense her nicht mehr passiert.
Ja.
Was ich aber jetzt nicht genau weiß, es ist ja eigentlich so, wenn Fouls halt mit dem ruhenden Ball begangen werden, es ist ja eigentlich halt noch ein Deadball-Foul. Mhm. Und die sind ja sowieso anders eigentlich zu bewerten als die Fouls, die dann in dem Spielzug passieren, wo der Ball halt live ist. Mhm. Aber das weiß ich hier jetzt nicht genau wieder, aber ich glaube, das wird ähnlich gewertet.
Also, wenn ihr das Wort Freeplay das nächste Mal im Spiel hört, wisst ihr, was das beinhaltet. Und ihr könnt auch verstehen jetzt, warum der Quarterback plötzlich eine tiefe Rakete wirft und den Risikoball wirft, wo man denkt, ey, wieso macht er das denn? Der ist doch total riskant und kann ganz leicht abgeworfen werden. Nein, es ist ein Foul der Defense passiert und wir sehen gerade ein sogenanntes Freeplay.
Rund um die Liga. Nachrichten und Gedanken.
Zuerst würde ich gerne die Schwarzen einmal abarbeiten.
Ja, wenn du gerne darüber reden willst.
Ja, komm, müssen wir einmal ab. Ich bin noch, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen und du hast ja gesagt, egal wie jetzt entschieden wird, es kann doch eine andere Strafe folgen und die NFL hat immer noch das letzte Wort. Wenn man danach die 6 Spiele, die er ja als Strafe auferlegt bekommen hat, die Nachrichten gesehen hat, war das nicht allen bewusst tatsächlich. Und ich dachte, ey, cool, dir schon. Du hast es gesagt. Und gibt's da Neuigkeiten?
Ja, zumindest hat die NFL ja auch genau darauf reagiert. Und ich meine, man muss natürlich auch versuchen, mit dem Vokabular, bei dem man auch gar nicht so sicher sein kann. Schließlich geht es da ja auch dann um Fachjargon, was irgendwie Rechtsstreitigkeiten anbelangt, erwähnt werden. Aber ja, die NFL hat das Ganze quasi nochmal angefochten und gesagt, nee, wir gehen nicht mit der Entscheidung mit. Auch wenn die Player Association dem Ganzen zugestimmt hat, hat die NFL wiederum als Liga gesagt, nee. Und jetzt wird das Ganze nochmal angeguckt. Deshaun Watson selbst und auch die Browns haben ja gesagt, dass sie weiterhin so kooperationsbereit sind, wie sie es bisher auch waren. Und mal sehen. Ich meine, ich glaube, dass sie einfach nur aufgrund dessen, dass du die eigentlichen Richtlinien verletzt hast, dann halt deutlich was Längeres machen. Einfach nur, um auch zu zeigen, so geht's halt nicht.
Ja, und wenn man sich die Schwere auch anschaut, mehr als gerechtfertigt, da nochmal nachzuverhandeln. Und einer der ersten Konsequenzen, die es ja auch gibt, sind ja, dass Deshaun Watson keine eigene Physiotherapeuten oder Masseurin mitbringen darf oder besuchen darf, sondern es müssen eigens von den Browns zertifiziertes Personal sein.
Ja, interessant, ja.
Ich würde persönlich als Browns auch nur noch männliche tatsächlich hinschicken.
Ja, da bist du halt wieder bei so einer doofen Situation. Also es geht ja schon auch immer um beides, aber ja.
Ja.
Was willst du machen?
Wir werden euch nächste Woche hoffentlich das endgültige Resultat mitteilen dürfen. Wir werden euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Dritte Saison, NFL Votes. Es wird nicht jeder was damit anfangen können. Wir haben es, glaube ich, schon mal
in einer der
Folgen haben wir das schon mal berichtet. Was steckt dahinter?
Ja, NFL Votes, die Vokabel Votes für Wählen oder für Stimmrecht, kann man fast sagen, ist von der NFL wieder so eine ligaweite, überparteiliche Initiative. Und die sollen halt die Bürger in dem Engagement unterstützen, auch anregen. Und das wird gemacht von NFL-Spielern, von NFL-Legenden, von Vereins- und Ligapersonal, damit halt einfach mehr bei Wahlen unterstützt und gefördert wird. Du sagtest, es ist eben schon dritte Saison. Im August 2020 ist das als erste damalige Anstrengung von NFL und von der NFL Player Association gegründet worden und hat halt letztendlich eigentlich drei Säulen, auf das sich konzentriert wird beim Wahlprozess. Ist einmal die Wählererziehung, die Leute so ein bisschen dahin zu animieren, okay, was geht und warum geht das. In Amerika ist es ja dann noch was anderes, denn du musst dich dort halt auch als Wähler registrieren. Das ist halt die zweite Säule. Und dann geht es natürlich auch darum, nicht nur registriert zu sein, sondern auch die Wähler zu aktivieren, da wirklich auch dran teilzunehmen. Und das, was da auch schon mal gemacht wurde und auch wieder gemacht wird, ist, dass halt die NFL-Stadien für die Aktivitäten zur Verfügung gestellt werden. Wenn man zum Beispiel möchte, wenn dann die Wahlbehörden sagen, hey, das ist ganz cool, wir können das gut gebrauchen, den Platz, dann kann man halt die Einrichtung nutzen. Und auch wird natürlich jetzt nochmal wieder ein bisschen mehr dafür Werbung gemacht. Also in der zweiten Woche der NFL-Saison wird im Vorfeld halt schon dieser National Voter Registration Day irgendwie mehr oder weniger hochgehalten. Da wird so eine Marketingkampagne initiiert, um auf dieses Bewusstsein einzugehen und die Registrierung der NFL und auch der Fans zu fördern. So, und dann geht es halt noch weiter bis Richtung Oktober, wo dann halt eigentlich mit dem Ziel darauf ausgelegt wird, das zu dem Höhepunkt im November zu führen. Nämlich da sind dann halt wieder die Wahlen. Und das ist natürlich total der Hauptfokus eigentlich, kann man sagen. Um das mal so zusammenzufassen, was da passiert.
Ja.
Gibt es natürlich noch mehr Details, aber ich glaube, das reicht einmal so, um da so einen Abriss zu bekommen,
ja,
was da gemacht wird.
Man
sieht also wieder viel Initiative drumherum,
ja,
um einfach alle Möglichkeiten, alle Kanäle abzuschöpfen,
ja,
dafür positive Signale zu setzen.
Eine wichtige Sache. Mir war gar nicht bewusst, dass wir das sponsern ja tatsächlich. Ne, der National Voter Education Week, dass wir da auch Namensgeber sind, war mir nie bewusst. Aber du, wir sind immer für die Überraschung gut. Gut, Preseason werden wir nächste Woche auch ein bisschen behandeln, glaube ich. Ne? Aber dazu ein bisschen mehr nächstes Mal. Jetzt wollen wir uns in die Folge stürzen.
Out of the Box.
Die New York Jets. Ihr größter Star war Broadway Joe Namath. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, würde ich jetzt wahrscheinlich.
Ja, Joe Namath, ja.
Ein sehr charismatischer Quarterback, der von 65 bis 77 für die Jets spielte und sogar den Super Bowl 3 gewann. Ihr größter Fan, der King of Queen, Doug Heffernan. Kevin James im wahren Leben hat die Rolle verkörpert und war Jets-Fan mit Leib und Seele und auch ein Heiratsantrag, eine ikonische Folge, war in dem Stadion verschneit und überhaupt ein großer Jets-Fan. Die Jungs werden die Gangrene genannt und sie befinden sich, wie wir eingangs schon sagten, eigentlich seit Jahren im Umbruch und gelten im Moment eigentlich eher als graue Maus der Liga und haben jetzt mit Robert Saleh, der vorher Defense-Coordinator bei den 49ers war, und Zach Wilson, der neue hoffentlich Franchise-Quarterback in deren Augen, letztes Jahr gedraftet worden, ihr erstes Rookie-Jahr hinter sich, hoffen jetzt, dass sie das Duo gefunden haben, um endlich wieder in die Erfolgsspur zu finden. Ob das gelingt, wird man noch sehen, denn letztes Jahr war der Rekord bei 4-13 vielleicht nicht der beste Start. Und da waren, ich habe mir die Ergebnisse mal angeguckt, ziemlich deftige Pleiten auch dabei, wo du dachtest, wow, hoffentlich verzetteln sie sich da nicht. Aber man konnte schon Salehs Handschrift so ein bisschen erkennen und seine Leidenschaft, oder?
Mhm. Ja, das war so. Ich meine, so ist es ja auch angegangen worden, wenn man das mal so gesehen hat, wie die Truppe, die aktuelle, zusammengestellt wurde.
Ja.
War das ja auch mit Fokus halt auch, ne, defensiv, auch wenn natürlich die Offensivwaffen einfach auch da sind und viel gemacht wurde.
Ja.
Aber es ist natürlich jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man ich jetzt sage, dieses Jahr muss es schon sein oder dann halt spätestens nächstes Jahr, aber es ist halt jetzt dann alles vorbereitet.
Was würdest du denn sagen, wo man sagt, es ist eine erfolgreichere Saison gewesen, jetzt, wenn man jetzt die Saison 22 anschaut? Was müsste man jetzt erreichen?
Ich würde sagen, wenn du von 4-13 kommst, dann willst du wahrscheinlich schon mal zumindest auf 50% kommen.
Ja.
Um zu sehen, dass da auch was drin steckt. Je besser es läuft, ja klar, desto besser ist es auch.
Ja.
Aber das ist, denke ich mal, schon was. Man darf ja auch nicht vergessen, wer da noch so in der Division rumtanzt mit,
die nicht ganz einfach
mit den Bills und den Patriots.
Ja.
Na, und halt noch die Dolphins.
Ja. Wobei auch nicht.
Also.
Es könnte leichter sein, ja, aber das, also ich glaube, 11 wäre auf jeden Fall schon mein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und ich hoffe, dass Saleh, den ich sehr schätze und seine Leidenschaft sehr bewundere, die Zeit bekommt, da was zu entwickeln und vielleicht auch den richtigen Schritten dann langsam vielleicht zu gehen, aber dann zu gehen. Aber jetzt ist die Frage, was glaubt ihr dann, liebe Zuhörer? Mit welchem Rekord könnten die Jets abschließen? Und sind Saleh und Wilson tatsächlich auch die Antwort, für diese Franchise diesen Push zu geben? Welche Schlüsselspieler haben die Jets noch in ihren Reihen? Was glaubt ihr? Schreibt uns das gerne in den Kommentaren auf Twitter etc. und wo ihr uns sonst noch findet. Aber genug von der Gegenwart. Wir wollen natürlich uns auch die Historie angucken. Und die Geschichte beginnt 1959. Die AFL war gerade dabei, sich als neue Football-Liga neben der NFL zu formen und zu etablieren. Was passierte da?
Es gab damals einen New Yorker Anwalt, William Shea, und der half den damals schon den Köpfen hinter der AFL in New York etwas auf die Beine zu stellen. Das ist natürlich ein großer Markt und auch beliebt. Mhm. Und hatte damals einen Sportreporter als richtigen Mann vorgeschlagen, den man doch einsetzen könnte, um ein Team in New York zu leiten. Und dieser Sportreporter, ich weiß gar nicht, war das Harry Wismar, so hieß der damals, genau. Ja. So, und er selbst hatte halt schon Anteile an den Redskins und den Lions und war begeistert von der neuen Aufgabe. So, und dann hat man sich gesagt, Leute, wir brauchen in der AFL halt noch ein Team. Und das Team war dann halt eben das Team von Harry Wismar als die Titans of New York.
Ja.
Hört sich ja schon erstmal wieder gewaltig an.
Aha.
Und das war dann halt mehr oder weniger eine Sensation, weil man dann auch zu dem Zeitpunkt halt bekannt gegeben hat, wer der Head Coach des Teams werden würde, nämlich damalige Redskins-Legende und Hall of Famer Sammy Bow, der selber Ewigkeiten Quarterback in der NFL war, zwei Meisterschaften gewonnen hatte. Und das Besondere, er hatte als erster Spieler das eigentlich das Passspiel wirklich ins Angriffsspielzug integriert, denn wenn man die Bilder von früher sieht, war alles halt laufen, laufen, laufen.
Ja.
So, und er hat halt das echt hingekriegt, das Passspiel halt ins Spielsystem zu integrieren und war damit eigentlich revolutionär unterwegs. Er selbst war neunfacher All-Pro, also hatte schon was auf dem Kasten.
Ja, ich habe mir so ein paar Rekorde angeguckt, der hat zu damaligen Zeiten geführt auch alles abgeräumt, was abzuräumen ging.
Ja.
Und neues Team braucht auch ein Stadion. Haben Sie gleich ein Stadion gefunden?
Das haben Sie tatsächlich nicht. Man könnte glauben, in New York hat man viel Auswahl, ja, aber so war es nicht, denn jedes Team hatte ja für sich auch irgendwie so was Eigenes, Passendes, und das war halt schwierig, was zu finden. Und dann hat man irgendwann mehr oder weniger Unterhalt gewährleistet bekommen bei den New York Giants im Stadion Polo Grounds, was eigentlich auch wie so eher wie ein Baseballstadion ausgelegt wurde oder ist. Schon uralt.
Ja.
Also, aber man war froh, dass man irgendwo unterkommen konnte. Und so konnte man zumindest mal loslegen und einfach mal Gas geben. Das war die Anekdote hier ist natürlich passend. Erstes Preseason-Spiel. Zu Gast bei den LA Chargers damals, und es wird der Kickoff ausgeführt, und der gegnerische Returner hat direkt mal den 105 Yards Kickoff Return Touchdown hingelegt. Ja, hier steht es: Willkommen in der Liga.
Ja, allererster Spielzug. Okay.
Könnte doch nicht besser passieren.
Das erste Jahr Und das erste Saisonspiel in der AFL bestritten die Titans dann damals am 11.09.1960 und zu Gast waren die Buffalo Bills. Ich erwähne das Spiel, weil es war ein besonderes Spiel. Warum war es ein besonderes Spiel?
Ja, es war nicht wirklich so, wie man sich Football vorgestellt hat. Eher dann wieder der Rückzug zu alten Zeiten. Allerdings dem Wetter geschuldet, denn es hat so heftig Dauer geregnet, dass der Platz unter Wasser stand. Und New York kam tatsächlich besser in dem Match zurecht und holte dann dadurch den ersten Sieg in der Vereinsgeschichte. Wohin hingegen die Bilanz in dem Jahr halt bei 7-7 war. Also besser als heutzutage.
Definitiv. Okay. Das war das erste Jahr. 7-7 kann man ja eigentlich recht zufrieden sein, finde ich, so na, als neu gegründetes Team. Doch das zweite Jahr sollte schon mit einigen Problemen behaftet sein. Welche Probleme gab es und was passierte?
Das Problem, was zu dem Zeitpunkt ja noch herrschte, ist, wir haben jetzt eben gehört, dass das Team in der AFL eingegliedert wurde. Aber es gab ja das Konkurrenzprodukt, die NFL. Mhm. Und viele Spieler haben sich dann lieber entschieden, im Draft der NFL beizutreten. Und beide Ligen hatten ihr eigenes System. Mhm. So, und was machten halt beide Ligen? Sie haben versucht, irgendwo gute Spieler zu finden. Folglich, die Spieler haben sich auch in beiden Draft-Systemen gemeldet. Also wurden sie auch häufig doppelt gepickt. Und der Spieler musste halt entscheiden, in welcher Liga er spielen wollte. Mhm. Somit gab es erstmal Schwierigkeiten überhaupt, dann gutes Personal dort zu finden. Da hatte man wieder das Stadionproblem. Man ist vorher untergekommen. Jetzt hieß es dann so ein bisschen, okay, was machen wir? Und man wollte dann mit den New York Mets, die ja ein Major League Baseball Team sind, einen Deal eingehen, um das Stadion gemeinsam zu nutzen. Das zog sich dann auch noch in die Länge. Und dann kam es auch noch zum Streit mit dem eigentlichen Trainer, mit Sammy Bowe, und der dann am Ende letztendlich entlassen wurde. Spieler konnten nicht rechtzeitig bezahlt werden und es sah schon wieder so aus, als wenn die ganze Franchise nach nicht mal einem vollständigen Jahr vielleicht doch vor dem Aussteht.
Die Liga übernahm dann viele der Kosten, um die Franchise zu retten. Gab es denn aber eine Lösung?
Wie es dann so immer ist mit dieser Lösung, du musst jemand anderen Begeisterten finden, der für dich einspringt. Und so machte es der Harry Wismar dann damals auch. Und er hat sich entschieden, ja, das Team zu verkaufen. Mhm. Es blieb nichts anderes übrig. Und schon völlig unvorstellbar zu dem Zeitpunkt in den 1960er Jahren, dass da das Team der New York Jets für die wirklich unglaubliche Summe von schon $1 Million an ein Konsortium aus 5 Männern verkauft wurde. Also diese Summe ist ja tatsächlich wirklich
ja, für die damalige Zeit.
Für damalige Verhältnisse. Ja.
1963 ist dann die Geburtsstunde der heutigen New York Jets. David Abraham Rebline wurde der neue starke Mann, der auch der Boss des berühmten Madison Square Gardens war. Und in einem Wettbewerb, wie wir es schon so oft erlebt haben tatsächlich, dass dieses immer ausgeschrieben wird, sollte ein neuer Name her. Welche Namen sind dann durchgefallen? Wir wissen ja, die Jets sind es geworden, aber was gab es da noch?
Ja, ich finde es erstmal das Prinzip schon wieder cool, weil man versucht, die Fans halt gleich zu involvieren und sich zu authentifizieren. Und was zum Beispiel durchgefallen ist, sind New York Dodgers, New York Gothams, was ich auch sehr cool finde, und die New York Boroughs. Das sind halt zum Beispiel, das waren Vorschläge. Naja, die New York Jets haben am Ende gewonnen.
Ich glaube, wenn es die New York Gothams geworden wäre, hätte man heute ganz schön doll Bezug zu Batman gehabt. Zwangsläufig.
Ja, so ist das. Ja, ja, die Begründung für die New York Jets ist natürlich auch da. Und es hieß dann damals, dass das neue Stadion, das sich zwischen zwei New Yorker Flughäfen befindet, einfach wunderbar zu dem Zeitgeist des Aufbruches passen würde. Und der Name halt perfekt dafür steht, sozusagen loszufliegen.
Ja.
Ich glaube, heute ist es ja auch als Spruch angesetzt. Das nennt sich ja, glaube ich, Take Flight. Nach dem Motto, so jetzt hier, nimm mal Höhe an.
Ja. Ich weiß gar nicht, welche Trikotfarben die davor hatten. Aber sie haben sich dann entschieden, die grün zu nehmen, also die grüne Farbe zu nehmen, weil Grün für Hoffnung und Frische steht und sie mit der neuen Franchise auch eine gewisse neue Frische ins Leben rufen wollten, oder?
So ist es.
Mit Mark, mit Web Ebonk kam auch ein neuer Head Coach. Doch wenn man jetzt denkt, alles ist gut, zum Neustart war es trotzdem immer noch sehr chaotisch in dieser Franchise. Der Roster war zu dünn und wenig begabt. Und man bekam nicht so recht die richtigen Spieler an Land. Die AFL führte deshalb eine Art internen Draft durch. Was beinhaltet denn ein interner Draft in dem Fall?
Ja, in dem Fall war das so, dass man sich selber als Organisation genommen hat und dann hatte man die Oakland Raiders, die damals in so einer ähnlichen Situation und dagestanden haben, dass man dann sozusagen gegenseitig von den Teams sich Spieler verpflichten konnte. Einfach um zu gucken, ja, wo sind die Lücken und wo können wir noch besser werden.
Okay, dann hatte man ja vielleicht so ein besseres Team auf die Beine gestellt. Wurde denn jetzt alles gut oder gab es vielleicht noch mal schlechte Nachrichten?
Ja, die schlechten Nachrichten reihen sich aneinander. Man dachte ja endlich, man hat das neue Zuhause gefunden, das sogenannte Shea Stadium.
Ja.
Aber es konnte halt doch leider erst 1964 bezogen werden. Und im alten Stadion war das halt so, die Fans hatten einfach keine Lust auf die Spiele.
Ja.
So, und dann waren das in der gesamten Saison tatsächlich nur magere 100.000 Fans in Summe. Und damit war halt nichts anzufangen.
Ja.
So. Sie haben es geschafft, dann trotzdem halt einen total bekannten Fullback an Land zu ziehen, Matt Snell. Er wurde halt da in diesem Draft damals in der ersten Runde an dritter Stelle von den Jets gepickt. Und in der NFL wieder zum Vergleich, wir wissen ja, Jets war in der AFL, wurde er in der vierten Runde an Stelle 49 von den Giants ausgewählt, also auch in New York ansässig. Aber er selbst hat sich dann für die AFL und die Jets entschieden. Das war zumindest dann so ein kleiner Wermutstropfen.
So.
Ja, wir haben 64 und das sollte tatsächlich die Zeit werden, bei dem es alles besser werden sollte. Ich meine, nach so viel Scheiße am Schuh kann es eigentlich nur noch bergauf gehen,
ja,
oder nicht?
Ja, also das neue Stadion war endlich fertig, es konnte bezogen werden. Man hatte endlich Platz für 50.000 Fans, die dann auch ins Stadion kamen. Und im neuen Stadion konnten auch in der Saison 5 von 7 Spiele zu Hause gewonnen werden. Bei den Playoffs war es trotzdem nicht gegönnt, denn auf dem fremden Platz haben sie dann leider alles wieder einreißen müssen. Und Pustekuchen. 65 bis 67 und ihr Quarterback.
Ja, jetzt haben wir ja erst 2 Saisons gehabt und du hattest es eingangs gesagt, einer der charismatischsten Quarterbacks, die Liga gesehen hat, fand den Weg zu den Jets, Joe Namath. Es gab da damals einen Bieterwettkampf zwischen AFL und NFL um diesen Quarterback von der University of Alabama und in der NFL auch hier an Nummer 12 gepickt, der von den St. Louis Cardinals und an Stelle 1 von den Jets in der AFL. Und er hat sich für New York entschieden und hat damals schon ein sagenhaftes Gehalt von $427.000 plus ein Auto bekommen. Ja, auch wieder die Zeit darf man halt nicht vergessen. Es wurde halt viel in seine Person gelegt und er hatte auch unglaubliche Qualitäten. Nichtsdestotrotz kam es halt zu keiner positiven Bilanz, aber das kennt man ja häufiger auch, wenn es dann mit einem neuen Quarterback losgeht. Im zweiten Jahr gab es dann immerhin auch eine 8-8-Saison, deutlich ausgeglichener. Naja, wie es dann so ist, gab es natürlich wieder einen Umbruch in der Führungsetage. So, und sowohl der Owner, der Werblin, als auch der Coach Eubank, ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht, aber
als die Namen zuerst mal da habe ich Ewok gelesen.
Ja, standen auch auf der Abschlussliste. Und wer sollte der Nachfolger werden?
Ja.
Vince Lombardi.
Wollte er?
Ja, die Packers. Wenn ihr die Folge hört, die Packers, wisst ihr, die haben halt eine Zeit lang ziemlich lange die NFL beherrscht. Aber naja, er ist halt durch und durch ein Packer, also hat er gesagt, nee, danke. Das kann nicht sein. Also blieb Eubank. Ja. Es ist ein ganz komischer Name, ne? Eubank. Nein. Und er blieb. So begann dann 1968 die Saison. Und?
Die erfolgreichste in der Vereinsgeschichte. Und es kam sogar zu einem denkwürdigen Spiel in der AFL. Und zwar das sogenannte Heidi Game. Denn man darf nicht vergessen, die AFL war damals schon fernsehtechnisch mit den Fernsehrechten gut ausgestattet. Nur über die Übertragung war doch nicht auf dem Stand, wie man sich das gewünscht hätte. Deshalb kam es auch zum sogenannten Heidi Game. Es war der 17.11.1968. Die Jets waren zu Gast bei den Oakland Raiders und führten mit 32-29 bei noch etwa einer Minute auf der Uhr. Das Spiel lief schon fast 3 Stunden im Fernsehen und um 19 Uhr Ortszeit wollte der Sender eigentlich NBC einen Heidi-Film zeigen. Was passierte? Die Fans waren nervös auf beiden Lager. Football-Fans dachten, scheiße, können wir das Spiel noch zum Schluss angucken? Die Heidi-Fans dachten, scheiße, fängt unser Film zu spät an, wird zu spät rübergeschaltet. Was war passiert?
Ja, es wurde die Entscheidung getroffen, dass das Spiel bis zum Schluss gezeigt wird. Allerdings kam das nicht in der Technik an und dann zubbidi-rupp. Ja, hast du Alpen gesehen anstatt Touchdown.
Das war bestimmt nicht so schlimm, weil es war ja noch eine Minute zu spielen. Oder?
Ja, wie es dann immer so kommen soll, gab es halt leider noch 2 Touchdowns für die Raiders. Naja, und es wurde dann das Ergebnis erst 20 Minuten später, während des Films eingeblendet, das Ergebnis. Naja, haben sich die Jets-Fans sicherlich riesig gefreut.
Ah, aber diese Niederlage in der Saison war tatsächlich auch nur eine von insgesamt 3 Niederlagen. Also wie gesagt, das war ja die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Und zum ersten Mal wurden auch die Playoffs erreicht. Und man sagt, sie haben einen Durchmarsch gemacht und sind auch über den kürzlich erst erfundenen Super Bowl eingezogen. Den Super Bowl gab es noch gar nicht so lange. 3 Jahre erst, also es war das 3. Jahr erst, dass es den Super Bowl wirklich gab. Gegner wurden die Baltimore Colts. Für viele Experten der absolute Favorit. Gewinnen Favoriten immer?
Ja.
Und wie war es in dem Fall?
Man liebt ja die klassische Cinderella-Story. Und einer der Hauptprotagonisten war halt der Joe Namath, der charismatische Quarterback. Er selbst wurde als Spitzname auch gerne Broadway genannt, denn ja, sein Stil und sein ausgeprägter Sinn für das Nachtleben in New York, das war allseits bekannt. Er hat auch selber damals noch eine Bar in New York betrieben. Ja, und das, was er halt schon vor dem Spiel halt immer machte, war das, was man heute Trash Talk nennt. Und er erzählte Journalisten, dass es in der AFL 5 Quarterbacks gäbe, die alle besser sind als der aus Baltimore.
Das ist schon mal eine Ansage.
So, schon mal so ein bisschen. Ja, und er hat dann damals einen Satz gesagt, der in die Football-Geschichte einging. We are going to win Sunday, I'll guarantee you. Also, wir werden am Sonntag gewinnen, ich garantiere es euch. Ja, oh ja, er hielt Wort. Die Jets besiegten die Colts mit 16-17.
16-7?
Kein Riesenergebnis. 16-7, Entschuldigung. Dazu gab es ein paar Randnotizen. Schon kurz vor Schluss schickten die Colts ihren Backup-Quarterback aufs Feld. Und die Jets hatten tatsächlich nur einen Touchdown für den Sieg. Wir wissen, dass die Patriots das im Super Bowl 53 auch nochmal geschafft haben. Und es scheint so zu sein, es ist so, dass es der älteste Super Bowl ist, der komplett als Video erhalten geblieben
cool.
ist.
Cool, müsste man sich eigentlich mal wieder angucken. Ja.
Ja, wie irre, das war, wo du denkst, ja, aber klar, so eine Folie da in dem Video ist einfach natürlich vergänglich, wie jedes Dia oder
wenn
was
wir kennen. Wenn das nicht digitalisiert wurde, dann verschwindet sowas. Kann man solche alten Spiele auf dem Game Pass anschauen? So alte Super Bowls?
Naja, du kommst nur bis, ich glaube, du bekommst nur so um die 10 Jahre zurück. 12 Jahre. Ich glaube, es ist irgendwie so bis dahin, nicht weiter.
Schade eigentlich, ne? Also es ist.
Ja, genau. Also es gibt schon viel auf Film. Du siehst auch teilweise ja auch Sachen, die so irgendwo bei YouTube oder so rumgeistern. Aber ich finde das manchmal
so spannend, die Entwicklung zu sehen. Ne? Wenn man so überlegt, dass das Jahr 1968 war und dann so Jahrzehnte mal so ein Spiel sich anzugucken, wie sich das Spiel so entwickelt und schneller wird und manchmal nicht besser.
Aber es scheint so, als wenn es hier zum Beispiel bei YouTube auch Joe Namath Guarantee, also seine Garantie. Also gibt es hier anscheinend 2 Stunden, 10 Minuten
also auf NFL. Also alle auf YouTube, nach der Folge auf YouTube gehen und sich das angucken. Denn eigentlich könnten wir jetzt an dieser Stelle die Geschichte der Jets auch beenden. Denn besser wird es nicht mehr. Stattdessen gab es viel Ärger und Joe Namath, unser Quarterback, stand auch da im Fokus mit seiner Kneipe. Was war passiert?
Die Kneipe hatte vermeintlich zwielichtige Gestalten angezogen und haben sich dort herumgetrieben. Und dann wurde die Liga, so wie sie ja heute eigentlich auch tickt, auf ihn aufmerksam und sagte, es wäre doch ganz nett, wenn du deinen Laden schließen könntest. Naja, und was sagt halt so jemand, der gerne auf dem Broadway unterwegs ist und feierlustig ist? ihr könnt mich mal. Das mache ich nicht. Und er ist tatsächlich vom Football zurückgetreten.
Aber nicht lange.
So. Es wirkte dann eher wie so eine kurzfristige Torschusspanik, um zu sagen, hey, jetzt zeige ich es euch heim. Aber kurz vor der Saison 69 hat er doch seine Meinung geändert, machte die Bar zu und spielte weiter für die Jets. Und als wenn die große Klappe noch nicht genug wäre, wurde er halt MVP. Allerdings war dann halt in der Divisional Round Schluss. Aber trotzdem, ne, muss man auch erstmal schaffen.
Wir haben auch eine besondere Premiere dann gefeiert. Denn mit den Cleveland Browns gemeinsam haben sie das allererste Monday Night Football Game bestritten. Leider haben sie da gegen die Browns dann 21-32 verloren. Aber es ist ja eine nette Premiere, weil Monday Night Football hat auch einen besonderen Stellenwert, glaube ich, ne? In den USA. Das sind doch die besonderen.
Ja, mittlerweile auf jeden Fall, ja.
Okay, die 70er Jahre waren gespickt mit Problemen. Was war denn da so los in den 70ern?
Ja, das war immer wieder so, dass viele Spiele halt auswärts bestritten werden mussten. Und das Stadion, das heimische Shea Stadium, das wurde halt auch durch die Mets benutzt. Naja, und die waren halt deutlich erfolgreicher als die Jets. Beim Baseball gibt es noch ein paar mehr Spiele, also war es halt häufig so, dass es belegt war. Und der Quarterback, schon ein bisschen jetzt ein paar mehr Saisons auf dem Buckel, hatte immer wieder Schwierigkeiten mit seinem Knie. Und dann wurde der Spitzname gegründet, quasi Million-Dollar-Statue.
Auch nett.
Ja, aber wie es dann halt so kommt, ne? Jetzt ist das, wenn man es überlegt, 77, dann sind es halt auch schon irgendwie 12 Jahre. So wurde er halt gecuttet und hat danach seine Karriere beendet.
Gab es dann eine Lösung für das Stadion?
Es gab eine Lösung, dass die NFL und die Nachbarn, die New York Giants, dann vereinbart haben, dass die Jets auch in dem gleichen Stadion wie die Giants spielen könnten. Und somit hatte man das Ganze auch etwas besser im Griff.
Man fragt sich ja immer wieder, warum die Giants und die Jets nicht in einer Division spielen. Meinst du, das liegt daran, dass sie Teil der AFL waren und die Giants ein Teil der NFL und deswegen getrennt sind in AFC und NFC?
Ja, das hat man schon so beibehalten. Ja, plus, dass man auch dann den Markt einfach besser aufteilt.
Die 80er Jahre. 12 Jahre, 5 Headcoaches nach der letzten Playoff-Teilnahme. Und 81 wurde die Postseason endlich wieder erreicht.
Ja. Das habe ich alles gesagt. Ja, das, was glaube ich noch aus der Zeit wichtig war, dass die Jets die Chance gehabt hätten, Dan Marino als Quarterback zu verpflichten, hatten es aber halt verpasst. Und wir wissen, dass Marino halt in Miami zur Legende wurde.
Sie hatten es verpasst, sie waren ja dran, sie hätten ihn picken können und haben es einfach nicht getan.
Ja. Genau. Das ist einfach unglaublich, ne? Und zumindest war es dann auch so, dass man sich endgültig von dem Shea Stadium getrennt hat. So, und seitdem teilt man sich auch mit den Giants das Stadion. Heute kennt man das als MetLife Stadium. So, und es ging weiter halt eigentlich auf und ab.
Ja.
Kann man nicht anders sagen. Also da ist ja nicht, nicht viel zu berichten.
Bis auch vielleicht Ende der 80er eine Saisonbilanz von 4-12, wo wir wieder sehr nah an der heutigen Saison sind, die einfach desaströs war. Aber gut, Dan Marino, merkt euch mal, verpasst, das könnte vielleicht Thema werden in den 90ern. Denn im Management der Jets wurden gerne Fehlentscheidungen getroffen. Also, ne, Dan Marino wurde schon verpasst. Was hätte man da noch erreichen können, gerade in den 90ern?
Man hätte noch mal auf der Quarterback-Position erfolgreich sein können, indem man Brett Favre hätte draften können. Auch das hat man nicht getan. Jetzt ist halt da mal der heutige Seattle Seahawks Coach Pete Carroll, wurde vom Defensive Coordinator zum Head Coach befördert, hielt aber auch nur tatsächlich ein Jahr. Naja, und man sieht halt, die Beständigkeit, die in Seattle erreicht wurde, haben ihm halt Legendenstatus verpasst. Und natürlich musste auch Dan Marino nochmal ein Spiel gegen die Jets machen, was dann in letzter Sekunde eigentlich zu einem Sieg für Miami gedreht wurde. Warum sollte sowas natürlich auch nicht in der Geschichte vorkommen? Und am Ende kam es halt auch wirklich nochmal wieder zu einem Art Zusammenbruch, kann man sagen, denn 1996 gab es halt eine 1-15 Bilanz. Es ist sicherlich noch nicht so dramatisch wie bei den Cleveland Browns, die dann irgendwann später, aber ich glaube, dass man doch irgendwie nettere Zeiten erwartet. Genau, weil
1977 begann ja eine Art Höhenflug bei den Jets.
Ja, man hatte jetzt einen neuen Headcoach, Bill Parcells. Der hatte einen großen Anteil daran, dass das einfach ein bisschen besser wurde. Er war vorher bei den Giants.
Auch wenn er nur 3 Jahre blieb. Es war ja jetzt ja keine lange Zeit, aber
ja, genau.
Hat er einen großen Anteil daran gehabt.
Genau, und dann kam sogar der sogenannte Bill Belichick nach New York. Und sollte 2000 den Headcoach-Posten übernehmen. Hatte das aber auch, aber nur für einen Tag.
Ja.
Was für eine Farce. Und naja, was das Ende vom Lied, er ging zu den Patriots und wurde auch da zur Legende. Naja, irgendwie hatten die Jets das mit den großen Namen wohl doch noch nicht so ganz verstanden.
Naja, zumindest kann er sie auf die Fahnen schreiben, dass die da mal im Munde waren. Die Nullerjahre, das Jahrzehnt mit den
hey. Jetzt stürmen wir so ein bisschen genau auf die neueren Jahre zu. Schieß mal los.
Das erste Jahrzehnt im neuen Jahr ließ sich sehen eigentlich, denn in den Jahren wurden 6 von 10 Mal tatsächlich auch die Playoffs erreicht. Und 2008 schafften sie es, auch einen gewissen Brett Favre zu verpflichten. Er war über sein Zenit, ein Aaron Rodgers klopfte bei den Packers an der Tür, und nachdem er keinen Platz mehr bei den Green Bay Packers fand, hat er zwar seinen Rücktritt verkündet, aber ein 12-Millionen-Dollar Angebot der New York Jets hat ihm nochmal von seinem Rücktritt zurücktreten lassen. Er verletzte sich zwar, also ziemlich schnell, und trat wieder zurück. War dieser Rücktritt denn aber sein letzter Rücktritt?
Man hätte es denken können, aber irgendwas passte da irgendwie nicht mit den Jets zusammen, denn er ist nochmal bei den Vikings aktiv zurückgetreten gewesen.
Vom Rücktritt.
Und das war, ja genau, wieder Rücktritt vom Rücktritt, und war für die Vikings ja auch nochmal ein bisschen erfolgreicher. Naja, und das war dann Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt
vom Rücktritt. Und so weiter. Naja,
nein, das war ja für die natürlich irgendwie Pech, aber trotzdem konnte man zum Ende der quasi Nullerjahre noch mal ein bisschen besser aktiv werden. Man hatte dann mittlerweile den Quarterback Mark Sanchez. Man ist zweimal ins AFC Championship Game gekommen. Insofern machte das wieder Hoffnung auf deutlich bessere Zeiten.
Ja, und der Trainer hieß damals Rex Ryan, und er hat sich einem 40 Jahre alten Satz für sich beansprucht, den wir gerade gehört haben mit Joe Namath. Wir spielen Sonntag, wir gewinnen Sonntag, ich garantiere es euch.
Ja.
Beide Male hat es aber nicht reichen können für den Einzug in den Super Bowl.
So, seit Und nun haben wir jetzt nochmal die Jets die Playoffs erreicht oder nicht?
Danach?
Ja, leider immer noch nicht.
Genau. Ich rede gerade durch. Nee, ich glaube nicht. Da ist nicht mehr viel zusammengekommen, oder?
Ja, man hat ja auch viel probiert. Ich glaube, so diese man hat auch, glaube ich, danach gelächzt, vielleicht die Quarterback-Position nochmal wieder zu gut zu besetzen. Hatte Michael Vick, der damals ja auch für die Falcons unglaublich stark war. Ryan Fitzpatrick war auch nochmal als QB da.
War Fitzpatrick da? War das schon so im älteren Semester, so dass er wirklich als der bunte Hund genannt wurde? Oder war er da noch einer, der eigentlich im Saft stand und auf einem Franchise-Quarterback?
Ja, das war vor 5 Jahren oder 6 Jahren. Also das war jetzt auch nicht mehr so jung. Der ist jetzt 40, glaube ich. Dann war er eben auch schon.
Ja.
Genau, Rex und Ryan musste dann auch gehen.
Mit ihm die große Hoffnung.
Ja.
Und er durfte?
Naja, wir wissen, er durfte sogar einen neuen Quarterback wählen. Und es wurde damals dann Sam Darnold gewählt. Naja, den Ausgang kennen wir mittlerweile auch schon. Und Todd Bowles wurde nach dem letzten Spieltag 2018 gefeiert.
Sam Darnold hatte ja 4 Vorschusslorbeeren bekommen. Der hieß ja wie Trubisky ja auch, das neue Aushängeschild.
Ja, und man sieht, wo es hingetrieben hat. Ich meine, ich glaube, dass die Verpflichtung auch, die 2019 mit Adam Gase gemacht wurde als Head Coach, das wurde, glaube ich, auch von außen schon ziemlich stark belächelt und ist tatsächlich auch so geendet, wie man es hätte machen können, nämlich doch nicht so positiv. Also jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Kommt es endlich wieder zu erfolgreichem Football oder nicht?
Ich hoffe es. Also ich hab bei der Recherche bei den Jets so ein bisschen Liebe für die Jets entdecken dürfen, tatsächlich.
Das ist ja, glaube ich, auch gut. Ich meine, dieses hinter die Geschichte zu steigen, macht halt viel. Hier würde ich ja fast schon eher so, fast also für mich, von meiner Seite aus, kann man fast schon von Mitleid sprechen.
Das stimmt.
Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich cool, ja. Ich meine, auch wahrscheinlich so mit diesen ganzen Nebenschauplätzen, die sie einfach auch hatten, zu viel zu tun.
Glaubst du denn, dass Saleh und Wilson die Antwort sind, oder wird es auf der einen oder anderen Position noch Veränderungen geben?
Ja, ich glaube, der Coach ist schon gut. Die Quarterback-Position ist halt wirklich noch für mich ein Fragezeichen. Aber das Drumherum ist da. So, und
um auf jeden Fall wieder um die Playoffs zu spielen. Was ja schwer genug wird bei der Division.
Wie gesagt, halt die Division ist halt auch echt tough.
Tough war ja auch Joe Namath, der auch gerne ein.
Ja, jetzt haben wir viel über ihn gehört, eigentlich so das Gesicht der Franchise, wenn man sagen will, ne? Und er wusste eigentlich schon ganz genau, worauf es ankommt im Football, nämlich: Football ist ein ehrliches Spiel. Es ist lebensnah. Es ist ein Spiel des Teilens. Football ist ein Mannschaftsspiel. Genau wie das Leben.
Danke, dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-education und Football Education.